Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu der Dezemberausgabe des Stotterfunks, der Radiosendung der Stotterer Selbsthilfegruppe aus Stuttgart. Wir sind im Freien Radio für Stuttgart in der Frequenz 99,2 MHz über Antenne und 102,1 MHz über Kabel. Auch zu hören im Internet unter www.freies-radio.de. Wir machen heute einen Jahresrückblick auf die letzten drei Radiosendungen, die wir dieses Jahr gemacht haben, mit Ausschnitten aus den Sendungen. Dazu wollen wir uns ein bisschen unterhalten hier im Studio, ein paar Kommentare oder Diskussionen dazu machen. Wir informieren zum Programm der Stotterer Selbsthilfegruppe, was wir in 2011 gemacht haben, was wir im ersten Halbjahr 2012 planen zu machen. Und wir machen noch vielleicht einen Jahresrückblick von uns oder wie wir das Jahr erlebt haben oder wie wir uns das nächste Jahr vorstellen. Anfangen wie immer eine kleine Vorstellungsrunde. Mein Name ist Michael Reichert. Ich führe heute durch die Sendung. Ich bin auch verantwortlich heute für die Sendung. Bin seit 2 Jahren etwa im Radio und mache heute für dieses Jahr meine 2. Radiosendung. Ich gebe jetzt mal weiter an den Jörg hier.
Hallo, mein Name ist Jörg Springer. Ich bin so ein unregelmäßiger Gast beim Stotterfunk. Bin so einmal vielleicht im Jahr dabei, dieses Mal beim Jahresrückblick. Bin mal gespannt, was mich jetzt eigentlich heute erwartet für eine interessante Sendung. Ja, das wäre es mal fürs Erste.
Ich heiße Simon Kinzle und ich habe gemerkt, dass das heute meine erste Sendung 2011 ist, aus mehreren Gründen. Ich freue mich, auch hier zu sein und die Themen sehen sehr gut aus, was ich sehe. Also ich kann Ihnen versichern, dass es sehr interessant wird. Und ja, wir lassen uns überraschen und Sie sich hoffentlich auch.
Okay, und bevor wir loslegen mit dem Rückblick auf die erste Radiosendung dieses Jahr, machen wir noch ein bisschen Musik. Die Anfangsmusik war B-52s Rock Lobster und weiter geht's mit Velvet Underground, What Goes On. Wir hatten gerade unsere Regler nicht ganz im Griff. Ihr habt sicher gehört. Tut uns leid und wir geloben für die nächsten Lieder, dass wir nicht mehr reinquatschen. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Wir machen weiter in unserem Programm. Wir haben gesagt, wir machen einen Jahresrückblick. Die erste Sendung dieses Jahr war am 29. März und es ging um berühmte Stotterer. Da gibt es sehr viele umfangreiche Listen im Internet, wer angeblich oder sogar nachweislich gestottert hat. Zum einen Moses, Claudius, Isaac Newton, Charles Darwin, Lenin, Bruce Willis, Marilyn Monroe, Rowan Atkinson, den die meisten als Mr. Bean kennen, Winston Churchill, Napoleon, der Graf von der Gruppe Unheilig oder Catman John, der sich natürlich als einer der wenigen aus dieser Liste wissentlich auch dazu bekennt und öffentlich schon gesagt hat, dass er ein Stotterer ist. Und auch in seinem berühmten Lied, das Catman, das wir damals im Radio gespielt haben, auch drüber spricht oder drüber singt. Wir hatten dann zu der Radiosendung zu den einzelnen Personen nachrecherchiert. Die einzelnen Leute haben dann sehr viel referiert drüber. Zum Beispiel bei Lenin war es unklar, ob er wirklich gestottert hat. Bei Winston Churchill hieß es dann, er habe nicht gestottert, sondern nur gelispelt. Bei Moses sagt man, es steht in der Bibel, er hatte eine schwere Sprache, woraus dann viele daraus interpretieren, er hätte auch gestottert. Also bei vielen weiß man es nicht genau und es ist auch umstritten, ob das wirklich so ist. Bei einem anderen berühmten Mann war es aber ganz klar und der war dieses Jahr auch in aller Munde und zwar war das König George von England und über den gab es dieses Jahr auch einen Kinofilm The King's Speech. Wir haben dann in unserer Radiosendung auf den Film hingewiesen und haben auch sehr interessant und kontrovers dann über diesen Film gesprochen und diskutiert. Wir wollen einfach mal reinhören, was dann da an der ersten Radiosendung alles gesprochen wurde zu diesem Kinofilm.
Film, der gerade in den Kinos läuft, dürfen wir nicht vergessen. Der Film heißt King's Speech. Er handelt über King George und der Film nutzt das Stottern eines Königs als Stoff für ein Drama. Aber was ich daran sehr, sehr viel interessanter fand, dass der Drehbuchautor David Seidler auch ein Stotterer ist. Als David Seidler in jungen Jahren vor dem Radio saß und den Reden des englischen Königs lauschte, da fühlte er sich verbunden mit seiner Majestät. Er bemerkte, wie der König nach und nach seinen Redefluss verbessern konnte. Das macht ihm Hoffnung. Im Film trifft der König auf einen Therapeuten und der Therapeut rückt ihm mit Fragen nach seiner Kindheit zu Leibe und bringt ihn mit drastischen Methoden dazu, das Stottern zu überwinden. Einige von uns haben den Film schon geschaut. Ich habe ihn auch geschaut und ich fand den Film sehr bewegend und sehr anschaulich, das Leben eines Stotterers. Ich werde meinem Mann auch sagen, er soll den Film gucken, weil ich finde, da kann er einen Stotterer vielleicht viel besser verstehen, weil er bringt das Thema sehr, sehr nah. Und für mich war der Film sehr rührend, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich war sehr, sehr mitgenommen, wo ich den Film gesehen habe, in einigen Situationen. Vielleicht können die anderen noch da was dazu sagen, die auch schon den Film gesehen haben. Was habt ihr, wie fandet ihr den Film? Könnt ihr kurz da was zu sagen?
Ja, da würde ich dann irgendwas sagen. Mark hier, ich hab den Film angeguckt. Ich fand es ein sehr, sehr guter Film. Ich fand der Darsteller sehr gut. Der hat Stottern sehr gut dargestellt und das kann man sehen, dass der Drehbuchautor hat den Film auch geführt und das kann man also sehr deutlich sehen. Ich fand als Film also ziemlich durchschnittlich, aber ich fand die Darsteller waren gut, aber ich fand der Film selber fand ich wie gesagt durchschnittlich. Ich finde, er hat seinen Oscar verdient, der Hauptdarsteller, aber ich weiß nicht, ob der Film den Oscar verdient hat. Also ich fand der Drehbuch auch gut, der hat auch seinen Oscar verdient, aber als Film fand ich es ziemlich durchschnittlich. Also ich glaube, das hat ja so einen Oscar bekommen als Film, denke ich mal, wegen dem Thema. Das war, fand ich, genauso mit der Vorleser zum Beispiel. Das war auch kein besonderer guter Film, fand ich, also persönlich. Aber das hat ja Oscar bekommen, also nach und nach. Denke ich mal, nur wegen dem Thema halt. Aber ich fand, zum ersten Mal haben wir einen Stotterer in einem Film gesehen, der positiv dargestellt wird, nicht als Witz oder sowas, ein ganz und man hat auch viel von seinem persönlichen Leben gesehen, nicht nur sein Leben als König, wo er viel also reden muss vor viele Leute, sondern auch sein Familienleben. Und für mich im Film war eine sehr gute Szene, wo er seine zwei Töchter wo sie beide ins Bett gehen wollen und die Mutter hat gesagt, ja, und jetzt liest Vater etwas vor. Und du könntest sehen in seinem Gesicht, er hatte Angst dafür, dass er die Kinder jetzt vorlesen musste. Und er hat es auch vermieden, anstatt etwas vorzulesen, hat er dann eine kleine Geschichte erfunden, was für ihn einfacher ist, also frei zu reden, als vorzulesen. Das könnte man deutlich sehen. Und das fand ich sehr gut. Die Kleinigkeiten, die ein Stotterer also täglich, also die Alltagsgefühle hat, wurde im Film sehr gut dargestellt. Also, und das fand ich sehr wichtig. Und da kann man gut sehen, dass es von einem Stotterer geführt worden ist und geschrieben worden ist.
Ja, Manni nochmal hier. Die nochmal kurz zu dieser Geschichte, die King George da erzählt hat. Ich fand ja auch, das war auch so das Süße an dieser Szene, dass er nicht irgendeine Geschichte oder er hat eben irgendeine Geschichte erzählt mit Wörtern, die ihm leicht gefallen sind, weil die Geschichte war absolut absurd. Und wir waren auch froh, dass er zu einem Ende gekommen ist. Die Kinder waren noch jung genug, um das nicht zu merken. Aber es heißt ja, dass seine Tochter, je älter sie wurde, auch darunter gelitten hat, die heutige Königin.
Wirklich?
Ja.
Die hat auch gestottert.
Nein, sie hat unter dem Stottern ihres Vaters.
Ach so, okay.
Und ich finde auch gut, dass der Film dazu beiträgt, zur Aufklärung, einfach, dass das Thema Stottern in die Öffentlichkeit gerückt wird und dass man darüber redet, finde ich halt gut, dass es nicht verheimlicht wird, sondern dass so ein Film auch einen Oscar gekriegt hat, finde ich halt schon grandios.
Also ich finde, wie Marc schon sagte, der Plot, okay, wurde eben von jemandem geschrieben, der jetzt vornehmlich Stotterer war und vielleicht nicht der beste Drehbuchautor. Aber die drei Schauspieler, jetzt den Namen habe ich nicht im Kopf, der König, der Therapeut und vor allem die Frau des Königs, fand ich alle brillant besetzt und die haben da wirklich eine exzellente Leistung gebracht. Da hätte man vielleicht einen Oscar für den Film abziehen können und beste Hauptdarstellerin auch noch vergeben können, bester Nebendarsteller.
So, soweit die Einspielung von unserer damaligen Studio-Diskussion. Wir wollen heute auch nochmal was zu dem Film sagen. Wir haben den Film auch als Aufhänger genommen für ein spezielles Event aus unserer Stuttgarter Selbsthilfegruppe. Aber bevor wir das machen, spielen wir noch ein bisschen Musik. Und zwar, was würde besser zu dem Film King George passen als das Lied King George von der spanischen Gruppe Dover? So, wie angekündigt, wollen wir euch noch ein bisschen was über diesen Kinofilm erzählen. Ich gebe mal weiter an den Jörg, der war da in der Planung dabei und wird euch erzählen, was wir da gemacht haben.
Also ich bin Jörg wieder und es war folgendes, es gibt jedes Jahr einen Welttag des Schotterns am 22. Oktober. Da haben wir es in einer größeren Stadt wie Stuttgart relativ schwer, in die Öffentlichkeit zu kommen, um da auch mal Presseaufmerksamkeit für uns zu erzielen. Mit einem Infostand oder der gleichen Informationen kommen wir da kaum in die Presse. Und deshalb kam ich dann dieses Jahr auch auf die Idee zu sagen, wir machen nochmal eine Kinovorführung am 22. Oktober. Der Termin ist also der Welttag des Schotterns jedes Jahr und laden dazu einfach die Stuttgarter Bevölkerung ein in den Kinosaal in Stuttgart Stadtmitte bei freiem Eintritt. Das war die Grundidee. Nach einer längeren Diskussion waren auch die anderen Gruppenmitglieder davon angetan und wir haben dann versucht, das Thema auch gewinnbringend für uns umzusetzen. Das war dann wirklich eine sehr große Aktion für uns. Die lief auch über 6 Wochen insgesamt, die Vorbereitung, die wir da machen mussten. Also das fing dann damit auch mal an, einem abzuklären, wie ist der finanzielle Rahmen von so etwas, wie können wir uns überhaupt für einen Nachmittag eine Kinosaalmiete uns leisten. Ja, das konnte man dann auch bewerkstelligen, dann mussten wir uns noch überlegen, wie groß machen wir die Werbung dafür, welche Medien schalten wir ein. Letzten Endes war es dann so, wir sind doch im Vorfeld mit einigen Artikeln in den Stuttgarter Zeitungen mit reingekommen, was für uns also sehr erfolgreich schon war, weil wie gesagt, weil normalerweise mit einfacher Presseveröffentlichung so zum Infostand zum 22. Oktober schaffen wir das normalerweise so nicht. Also die Cannstatter Zeitung hat berichtet, Stuttgarter Zeitung hat berichtet, das Stuttgarter Wochenblatt hat einen relativ großen Bericht darüber gebracht und nochmal 2 weitere Zeitungen vom Umkreis haben darüber berichtet, da auch in mehreren mit Auflistungen von Veranstaltungsterminen waren wir auch noch vertreten. Direkt vor Ort man muss dazu noch sagen, der 22. Oktober war ein Samstag dieses Jahr, was natürlich sehr gut ist, um dann nachher auch mit Leuten direkt auf der Königstraße mit anzusprechen. Wir hatten nämlich gemietet mit dem Cinema-Kino direkt am Königsbau. Und dann sind wir also noch drei Stunden noch zuvor noch mit einem Plakat und auf der Königstraße zu zweit spazieren gegangen. Spazieren gegangen ist eine gute Umschreibung. Jeder hatte ein Plakat mit hochgehalten mit dem Spruch: Haben Sie heute Nachmittag um 15 Uhr Zeit? Wir laden Sie ein zu einem kostenlosen Kinobesuch. Das ist auch schon eine gewisse Abhärtung, wenn man dann so auf der Königstraße steht, beziehungsweise im langsamen Schritt mit durchläuft. Man bekommt dann dort auch die unterschiedlichsten Reaktionen. Es war sicherlich also auch sehr lehrreich, auch für diejenigen, die sich getraut haben, von unserer Gruppe das Plakat hochzuhalten. Leider haben es nicht alle machen wollen. Ja. Aber auf jeden Fall, letzten Endes war es dann auch so, der Kinosaal war an und für sich für unsere Verhältnisse mit sehr gut besucht. Wir hatten ja noch 3 Wochen davor Bedenken, dass wir überhaupt niemand ansprechen konnten. Aber dank der Veröffentlichung im Stuttgarter Wochenblatt sind dann doch noch sehr viele mit sehr vielen Anmeldungen gekommen. Anmeldungen hatten wir so knapp 100. Letzten Endes war der Kinosaal mit über 80 Personen, schätzen wir, sehr gut besucht. Von unserer kurzfristigen Aktion der Werbung auf der Königstraße sind nach meinem Empfinden da auch nochmal 10 bis 15 Personen dazugekommen. Also für mich war das schon ein sehr erfolgreiches Event, an dem ich maßgeblich beteiligt war, und unterm Strich, es hat Spaß gemacht und es war sehr lehrreich.
Ja, muss ich auch sagen, also ich habe den Kinofilm zum zweiten Mal gesehen. Es war im englischen Original, also es war ein bisschen anstrengender vielleicht zum Zuhören. Wir hatten dann am Eingang zu dem Kinosaal einen Infostand, den hatte ich eine Weile betreut, und da war auch sehr reges Interesse. Also die Leute haben dann Infoblätter mitnehmen können und in Literatur blättern können. Und also ich glaube, es war rundum eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Wir machen ein bisschen weiter mit Musik und dann kommen wir zum nächsten Programmpunkt, was sich in der Radiosendung noch so alles getan hat. Wir spielen die Ramones mit Teenage Lobotomy. Die Ramones, wie jedes Mal einmal pro Radiosendung kommen die Ramones, das hat schon eine gewisse Tradition bei uns. Wir machen weiter in unserem Programm, die Radiosendung am 29.03. berühmte Stotterer ging dann so weit, dass wir uns gefragt haben, oder es gab eine Studiodiskussion: Soll ich mich als berühmter Stotterer outen? Es war dann, glaube ich, sogar eine allgemeine Diskussion, ob sich der normale, nicht berühmte Stotterer auch outen soll. Die Meinungen gingen da ein bisschen auseinander. Wir hören mal rein und hören mal, was da gesprochen wurde.
Ich wollte wissen, ob man sich als Berühmtheit oder Nicht-Berühmtheit sich outen sollte, ob man das Thema Stottern gleich zum Thema machen sollte. Da werde ich erstmal was dazu sagen, wie ich das eigentlich handhabe. Ich tue es eigentlich gleich zum Thema machen. Sobald ich halt jemand sehe und halt mal hängen bleibe, sage ich, ich stottere, ich bin Stotterer, und dann ist das Thema für mich eigentlich abgehakt. Da weiß ich, wo ich stehe, und der Gegenüber weiß auch, mit wem er da zu tun hat. Und vielleicht kann jetzt jemand anders noch was dazu sagen, wie er dazu steht?
Ja, hallo, hier ist Danny, auch heute ein Teilnehmer hier. Also zum Thema habe ich zu sagen, also ich gehe eigentlich relativ offen damit um, aber ich oute mich eigentlich vor den Gesprächen nicht, oder wenn ich jetzt neue Leute kennenlerne, schreibe ich ihnen nicht auf die Nase, ja, pass mal auf hier, ich bin ein Stotterer. Aber je nach Tagesform merken sie es mehr oder weniger, dass ich einer bin, und dann kann sich natürlich auch ganz aus dem normalen Gespräch heraus ergeben, dass ich dann dazu gefragt werde, was machst du heute Anbelag? Ich sage, ich gehe zur Selbsthilfegruppe, und dann kommen halt so Fragen halt dann eben, und ich versuche mich halt eben darüber indirekt zu outen, indem ich auch locker damit umgehe und es halt nicht aus meinem Leben oder nicht offen drüber spreche, dass ich auch dass es auch ein Teil von meinem Leben einfach ist. Ja, so viel dazu.
Ja, Manni wieder. Ich habe was zum Thema: Sollen sich die Berühmtheiten outen? Also so Leute wie Bruce Willis oder Marilyn Monroe oder angeblich Julia Roberts. Die sollen ja auch alle stottern. Ja, ich bin sicher, da ich selbst seit kurzem auch so verfahre, für ihr Gemütsleben wäre es besser, sich zu outen. Ob das dann so gut für die Karriere ist, weiß ich nicht. Das bezweifle ich jetzt mal. Das wiederum ist dann natürlich auch wieder schlecht fürs Gemütsleben. Also ist schwierig. Ich würde sagen, wenn's eh schon raus ist, wenn ich jetzt berühmt wäre, würde ich halt einfach damit leben und auch offen damit umgehen.
Und vielleicht kannst du noch was dazu sagen, wie du damit umgehst, du persönlich als Manni.
Ja, ich als Manni gehe damit eigentlich sehr gut, fahre damit sehr gut. Ich hatte in den letzten Wochen zwei wichtige Erlebnisse. Einmal ein Bewerbungsgespräch. Und da habe ich gleich von Anfang an gesagt, passen Sie mal auf, ich stottere. Ich hoffe, das ist kein Problem. Nö, gar nicht. Dann war das Gespräch auch völlig locker aus meiner Sicht. Und selbst wenn ich mal hängen blieb, war keiner peinlich berührt, wurde keiner rot. Und es war ein gutes Gespräch. Das zweite wichtige Erlebnis war eine nette Dame aus München. Und da habe ich auch das war ein arrangiertes Blind Date von meinem Kumpel Andi. Hallo Andi. Und ja, der zweite Satz, den ich zu ihm gesagt habe, war auch, ich habe einen Sprachfehler, ich hoffe, das ist kein Problem. War es auch nicht und ist es auch nicht. Und läuft weiter ganz gut.
Ja, also ich würde gerne auf das Thema eingehen, was Manni vor kurzem gerade gesagt hat. Also er meinte, für manche Berufsarten wäre es nicht möglich, sich zu outen, weil da viele Vorurteile, da werden ja Leute benachteiligt, weil sie einen Sprachfehler haben. Und das kann ich auch verstehen, dass manche Leute das nicht machen können, weil sie einfach nicht weiter vor in ihre Karriere kommen, wenn sie sich outen, und die sind gezwungen, irgendwie zu vermeiden, weil sie dann, wenn sie sich outen, dann machen sie überhaupt keine Fortschritte. Aber ich persönlich, ich gehe damit locker um. Ich bin eher der Typ wie Danny. Ich gehe nicht sofort im Gespräch ein und sage, ich stottere, sondern wenn sich das ergibt, dass ich sagen kann oder muss, dass ich dann gehe ich dann sehr offen damit um. Da sind natürlich Zeiten, wo ich mich ganz am Anfang outen muss, zum Beispiel wenn ich mit Kindern rede. Ich arbeite mit Kindern und vorher, also tue ich die Kinder gern gut vorbereiten, dass ich dann vorher sage, ich stottere, so dass die Kinder sich also bereitstellen können, dass ich irgendwie komisch spreche. Und das ist ja wichtig, aber ich bin eher wie Danny. Also ich finde, man muss ja nicht bei mir im Gespräch, hallo, ich bin Stotterer, sagen. Aber also das war meine Meinung.
Halt. Noch kurz was dazu zu sagen. Natürlich immer nur das zum Thema zu haben und so in irgendein Gespräch einzusteigen, ist jetzt sicherlich auch kein Patentrezept. Aber es kann auch eine Therapie sein. Sogenanntes Advertising. Wenn man damit offen und offensiv umgeht, kann das auch eine Therapieform sein.
So, ist die Frage, offensiv oder nicht offensiv, gleich outen oder nicht outen? Ich gebe mal die Frage weiter in die Runde und frage mal den Simon.
Also ich kann natürlich gerne was dazu sagen. Ich denke, als berühmter Stotterer habe ich es ja quasi, ich habe es geschafft, und ich bin der Meinung, dass man dann anderen hilft, indem man sagt, ja, ich stottere, aber ich kann trotzdem Schauspieler oder Politiker oder was auch immer werden. Deswegen würde ich da sagen, ja, jetzt als nicht berühmter oder als normaler Stotterer in Anführungszeichen, hängt das, denke ich mal, an verschiedene Faktoren. Die eigene Persönlichkeit, wie gehe ich selber mit dem Thema um? Und da gibt es, denke ich mal, also sehe ich so kein Patentrezept. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich es vor dem Gespräch sage, dass ich stottere, dass ich eventuell längere Pausen habe bei meinen Sätzen oder bei meinem Reden, dann nehme ich mir so ein Stück weit den Druck. Aber es gibt auch Tage, da habe ich es auch nicht gesagt. Also es kommt auf die Situation an, es kommt auf jeden Einzelnen an, da gibt es keine Patentlösung. Ich habe zu lange gedacht, ja, es ist besser. Jetzt aktuell habe ich so, ich erzähle nichts, werde aber dann teilweise darauf angesprochen. Aber zurzeit handhabe ich es so, dass ich es nicht vorher sage. Und wenn ich dann angesprochen werde, dann sage ich was dazu.
Das hört sich gut an. Ich handhabe so ähnlich. Also ich gehe auch nicht gleich offen damit hausieren, aber wenn dann unangenehme Situationen entstehen dadurch oder sich sogar jemand darüber amüsiert, dann weise ich schon darauf hin. Wobei es natürlich auch darauf ankommt, wo man sich befindet, ob man beim Einkaufen ist oder im Arbeitsleben oder im Freundeskreis. Ich finde, man kann da nicht prinzipiell sagen ja oder nein, sondern das muss man, denke ich, von der jeweiligen Situation abhängig
machen. Dem kann ich nur zustimmen. Gut.
Wir machen weiter mit Musik und zwar Alone and Forsaken von Social Distortion. So, bevor wir weitermachen mit dem zweiten Radio, mit der zweiten Radiosendung dieses Jahr, möchte Jörg noch gerne was zu dem vorherigen Thema sagen.
Als ich mir gerade, so wie ihr auch angehört habt, was Simon gesagt hat, da kam mir eigentlich noch der folgende Gedanke. Ich bin der Meinung, wir sollten einfach bei berühmten Persönlichkeiten kein anderer Maßstab anlegen, wie an uns selber. Und von daher mit da wir nicht immer offensiv mit unserer Behinderung umgehen, können wir das dann auch nicht von den Personen in der Öffentlichkeit erwarten. Es wär eigentlich schön, weil je mehr das Thema in der Öffentlichkeit publik wird, desto weniger ist es dann wie ein Makel besitzt, desto weniger ist es ein Stigma, und das ist natürlich schon dann das, was erstrebenswert ist, aber letzten Endes, es liegt an sich immer mehr eigentlich an uns selber, dass wir eigentlich auch unser kleines Umfeld dementsprechend beeinflussen, dass wir dann ganz kleine Wellen beginnen mitzuschlagen und nicht immer darauf warten, mit das von außen mit der ganz großen Impuls kommt. Der kommt zwar ab und zu mal glücklicherweise, wie zum Beispiel mit dem Film King's Speech, es ist aber nicht die Regel. Also viel wichtiger ist einfach das, dass wir unser kleines eigenes Umfeld positiv beeinflussen und da aktiv und auch offensiv mit reingehen. Danke.
Perfekt, danke Jörg. Wir machen weiter in unserem Programm und zwar gehen wir zu der zweiten Radiosendung dieses Jahres. Das war am 30. Juni. Da hatten wir Besuch der Selbsthilfegruppe aus Tübingen. Da war der Laden hier rappelvoll. Wir waren, glaube ich, zu 8 oder zu 9. Also die sind mit sehr großer Mannschaft angetreten. Zwar 3-4 Leute aus der Selbsthilfegruppe, eine Logopädie-Lehrerin und 2 Logopädie-Schülerinnen. Und die 2 Schülerinnen hatten für die Sendung vorbereitend eine Umfrage gemacht in der Fußgängerzone in Tübingen, ganz allgemein zu verschiedenen Bereichen zum Thema Stottern. Wir wollen uns diese Umfrage mal anhören.
Jessica und Miriam, die haben eine Umfrage in Tübingen gemacht zu dem Thema und sind dann auf die Passanten zugegangen und haben Fragen gestellt. Und dort werden wir jetzt gleich was hören. So. Und wie genau sah die Umfrage bei euch aus?
Also Also wir haben, wie du auch schon gesagt hast, auf der Straße einfach mal uns den Vormittag Zeit genommen und haben verschiedene Leute angesprochen, zum Teil mit Stottern, zum Teil auch ohne Stottern. Ja, und haben so ein paar Fragen vorbereitet, die wir dann die Leute gestellt haben. Ja.
Was habt ihr die Leute gefragt und welche Antworten habt ihr dann zurückbekommen?
Wir haben zuerst gefragt, ob die Leute jemanden kennen, der stottert und damit so ein bisschen auch Erfahrungen haben. Das war so halb-halb. Ein paar Leute hatten damit noch gar nichts zu tun. Andere kannten jemanden aus der Familie oder Kollegen. Und dann haben wir sie auch nach den möglichen Ursachen gefragt oder ob sie Erklärungen dafür haben, woher Stottern kommen könnte. Einige hatten keine genaue Meinung oder keine Vorstellung dazu. Andere hatten so die Theorie, vielleicht gab es mal in der Kindheit ein Erlebnis oder vielleicht irgendwie was Genetisches, was Angeborenes oder Missbildungen im Halsbereich. Jemand hat auch gesagt, vielleicht wollen die zu schnell reden und daher kommt das Stottern. Es war sehr verschieden, die Antworten.
Genau, dann haben wir noch gefragt, was die Leute so glauben, was Stottern für den Betroffenen bedeutet. Da haben wir auch ganz vielfältige Antworten gekriegt. Manche haben gesagt, es ist bestimmt ein Handicap, für den der stottert. Und kann auch eine große Einschränkung für das Leben sein. Andere wiederum haben gesagt, dass es auch für den Stotternden auf jeden Fall vielleicht schlimmer ist als für den Zuhörer. Weil sie das nicht so als schlimm empfunden haben, mit einem Stotternden
zu sprechen. Ja, ja.
Genau, eine weitere Frage war von uns noch, wie sollte man mit stotternden Personen umgehen? Da haben die meisten eigentlich gemeint, ganz normal, so wie mit jedem anderen auch. Ganz wichtig war ihnen auch, dass man eben nicht den Leuten ins Wort fällt und wartet, bis eben ausgesprochen wurde. Ganz viele fanden es auch wichtig, dass man den Blickkontakt hält. Auch wenn manche Leute denken, was uns eigentlich verwundert hat, dass es besser wäre, wegzuschauen. Und einige haben auch noch gesagt, dass es gut ist, nicht zu lachen. Dann haben wir noch gefragt, ob sie sich vorstellen können, mit einem Stotternden befreundet oder verheiratet zu sein. Da haben viele gesagt, ja, natürlich, gar kein Problem. Und manche haben aber auch gesagt, befreundet, ja, verheiratet, kurz gezögert und dann meistens aber doch zugestimmt.
Okay, Dankeschön. Ihr habt die Leute auch noch etwas zu Stottern und Berufswahl gefragt. Was wolltet ihr wissen und welche Antworten habt ihr dazu bekommen?
Ja, genau. Wir wollten wissen erstmal, was die Leute denken, ob es da eine Einschränkung gibt für Stotternde in der Berufswahl oder wie die so sich ihren Beruf aussuchen sollten. Die Leute. Und viele haben dann eben gesagt, dass auf jeden Fall die persönlichen Fähigkeiten und die Interessen, wie bei den Nichtstotternden, eben berücksichtigt werden sollten. Und dass sie eben auf jeden Fall das machen sollten, was ihnen Spaß macht.
Ja, genau. Es gab viele, die dann auch so gesagt haben, dass es eigentlich keine Einschränkungen gibt. Und wenn man was wirklich schaffen will, dann kann man das auch erreichen. Und dann kann man sich auch einen Beruf suchen, wo man vielleicht zum Beispiel viel sprechen muss oder so.
Genau, und andere waren aber wieder der Einsicht, haben gesagt, dass eben ein Beruf, wo man vielleicht nicht so viel reden muss, doch besser wäre.
Auch sowas wie am Computer oder so ein Bürojob haben auch zwei Leute gemeint. Und es war auch so die Meinung bei einigen Leuten, eigentlich könnte ich dort auch alles machen beruflich, nur nicht unbedingt so was mit Telefonieren.
Genau, und da hatten wir aber auch ganz unterschiedliche Meinungen, weil, also einige haben gesagt, telefonieren auf gar keinen Fall, aber es gab auch Leute, die haben gemeint, es wäre super, gerade einen Beruf mit viel Kundenkontakt zu wählen, weil man sich dann eben konfrontiert und teilweise vielleicht unangenehme Situationen nicht umgehen kann.
So, hallo zusammen, wir sind wieder da. Wir haben gerade einen Anruf gekriegt, die Anja ist an der Strippe. Hallo Anja, hörst du uns?
Ja, schönen guten Abend, ich bin da.
Hallo Anja, grüße dich. Schön, dass du anrufst. Du bist noch zu Hause, kannst heute leider nicht mit im Studio sein, aber du verfolgst diese Sendung live am Radio.
Ja, genau. Ich höre euch zu und bin ganz gespannt, was ihr dann noch alles so zu sagen habt.
Okay, wunderbar. Jetzt gerade war das Thema dran, die Sendung vom 30. Juni, Stottern im Alltag, mit dem Besuch der Stotterer Selbsthilfegruppe in Tübingen, die dann quasi diese Umfrage auf der Fußgängerzone geantragt haben. Und da davor hatten wir hier im Studio eine kleine Diskussion, ob er sich als Stotterer outen soll. Ich würde diese Fragen einfach kurz verbinden und dir einfach hier eine Frage stellen. Schon im Alltag, da du ja in deinem Beruf auch sehr viel reden musst, sagst du was dafür stolpern oder meinst du, dass die Leute das einfach merken und du gehst einfach ganz offen mit dem Thema um? Ich könnte da kurz was dazu sagen.
Also es ist nicht immer möglich, sich zu outen, aber wenn es halt möglich ist, tue ich mich nicht irgendwie scheuen, mich zu outen. Man kann sich nicht in jeder Situation outen. Dafür ist das Leben vielleicht zu schnelllebig oder so und man will sich auch vielleicht nicht immer rechtfertigen. Aber wenn die Situation es ergibt, tue ich mich schon outen, weil man ist ja nicht vollkommen. Und ja, also ich tue mich dann nicht scheuen, halt zu sagen, was ich für ein Handicap habe und dass ich ein Handicap habe.
Okay.
Aber ich mache jetzt nicht meinen ganzen 24 Stunden am Tag, renne ich nicht in der Gegend und erzähle jedem meine Lebensgeschichte oder was ich habe oder keine Ahnung. Ich denke mal, das kann man gar nicht. Mhm. Da muss man situationsabhängig handeln einfach.
Denke ich doch auch, ja. Okay. Dann machen wir im Studio weiter. Eine Frage noch zu deinen kurzen, also das kommt bei uns jetzt später, wenn wir jetzt gerade ein Telefon haben, so dein persönliches Fazit von dem Jahr und Ausblick auf 2012, ganz kurz, kannst du was sagen?
Das Jahr fand ich sehr spannend. Ich habe ja die Selbsthilfe auch übernommen als Ansprechpartner. Wir haben ja einiges bewegt in der Gruppe, wir haben einiges gestartet und so für mich selber alles gut gelaufen. Ich bin wieder ein Jahr älter geworden und schauen wir mal, was das nächste Jahr bringt.
Okay, also gut. Anja, dann dir einen schönen Abend noch, du musst noch arbeiten.
Ja, genau. Euch viel Spaß und ich glaube, wir müssen jetzt Musik spielen, gleich ist um 8.
Ich glaube, wir spielen jetzt Musik. Wunderbar. Dann übergebe ich an den Michael. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, viel Spaß beim Arbeiten und wenn wir uns nicht mehr sehen, ein gutes Rüberkommen.
Ja, euch auch und alles Gute. Ja, ciao, tschüss.
Anja, mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Wir machen tatsächlich weiter mit Musik. Wish and Thing von den Sisters of Mercy. Die Dezemberausgabe des Stotterfunks im Freien Radio für Stuttgart. Jeden fünften Donnerstag im Monat von 19 bis 21 Uhr zu hören im Freien Radio für Stuttgart. Frequenz ist 99,2 MHz über Antenne und 102,1 MHz über Kabel oder im Internet unter www.freies-radio.de. Wir gehen in die zweite Stunde unseres Jahresrückblicks und bleiben in der Radiosendung vom 30. Juni. Da hatten wir, wie gesagt, Besuch der Selbsthilfegruppe aus Tübingen und im Laufe des, also es ging um das Alltagsleben überhaupt, es ging um das Berufsleben eines Stotterers, um das Arbeitsleben, wie gesagt, und um die das Sozialleben und unter anderem ging es dann auch um die Freundschaften. Und dann war es ganz interessant, dann kam die Frage auf, müssen Stotterer in Freundschaften mehr leisten als Normalsprechende? Wir hören einfach mal rein.
Ja, ich denke, dass wir als Stotterer wirklich vielleicht ein Stück weit vielleicht auch mehr leisten müssen oder was anderes, eher mal was anderes leisten müssen, Freundschaften wie Normalsprecher. Ich habe die Erfahrung bei mir persönlich gemacht, dass erstens dann doch die Zuverlässigkeit, wenn man dem anderen gegenüber sehr zuverlässig ist, dass es doch als größerer Pluspunkt ist, der oft positiv angemerkt wird an einem. Und ich denke mal, eine andere Fähigkeit ist, wenn man vielleicht nicht so gut sprechen kann,
man hat dann vielleicht besondere Fähigkeiten, dem anderen zuzuhören. Und das ist ja auch nicht ganz ohne. Wer kann schon ohne viel dazwischenreden und so weiter, dem anderen zuzuhören? Ich denke, diese Fähigkeit wird auch oft von dem Gegenüber gesucht.
Der Thomas, da hast du genau recht. Diese Zuverlässigkeit find ich auch und eine Freundschaft, die weiß man vielleicht auch mehr zu schätzen, wie wenn man jetzt vielleicht nicht stottern würde. Und ich habe durch das Stottern auch sehr viele Freunde, gerade im Bereich der Selbsthilfe, kennengelernt.
Ja, sicher. Also gerade innerhalb von den Selbsthilfen und den Selbsthilfen, Seminaren, Workshops und Buchos, da ist doch der Freundeskreis, wo man sich dann vielleicht nicht allzu oft trifft, aber dann vielleicht doch auch über Facebook Kontakt hat und ab und zu mal mit einem und anderen telefoniert, doch im ganz anderen Bereich auch groß geworden, als den man vielleicht hätte, wenn man Normalsprecher wäre.
Genau. Und wir haben jetzt hier noch jemand, der noch etwas sagen möchte.
Ja, ich wundere mich so ein bisschen über das Thema, was muss man in Freundschaften leisten. Da haben wir jetzt gerade vorhin, während die Musik lief, auch noch mal ein bisschen drüber geredet. Ich als Nicht-Stotternde habe mich nie gefragt, in meinen Freundschaften stottert der andere, stottert er nicht oder wähle ich den jetzt deswegen oder wähle ich ihn nicht, sondern eigentlich habe ich mich immer dafür interessiert, was mich an dem Menschen anzieht, was der für Qualitäten hat, was ich an dem interessant finde, eben auch solche Qualitäten, wie Thomas vorhin erwähnt hat. Hört mir jemand zu, nimmt mich jemand ernst? Gibt es irgendwelche gemeinsamen Interessen? Gibt es irgendwas, was uns im Leben verbindet? Das ist doch eigentlich wichtig in Freundschaften. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob ihr Stotternden so ein bisschen den Eindruck habt, ihr dürft nicht wählen in euren Freundschaften, sondern ihr müsst euch wählen lassen, weil ihr da mit dem Handicap stottern steht, so als wärt ihr da nicht frei, euch zu entscheiden, ob ihr jemanden mögt oder nicht.
Also ich möchte diese Frage einfach mal beantworten. Also für mich persönlich, kann natürlich immer nur für mich sprechen, ist es eigentlich so, dass ich meine Freunde jetzt auswähle, weil sie mir sympathisch sind. Manche kann man riechen und manche halt nicht. Mit manchen kommt man klar und mit manchen nicht. Egal ob Stotterer oder halt nicht Stotterer. Aber man selber hat vielleicht so ein Gespür dafür, so eine kleine Antenne, die wird dann so ausgefahren und dann, nee, irgendwie, egal jetzt, ob man stottert oder nicht, weiß nicht, was damit zusammenhängt, aber vielleicht so eine kleine Antenne, würde ich jetzt mal sagen. Also kann ich kurz von mir reden, der Thomas möchte noch was sagen?
Ja, ich denke auch, das Gespür ist eine unheimlich wichtige Sache. Ich bin auch nicht unbedingt jemand, der so ist, wie die Christiane befürchtet hat, dass man sich von irgendjemand auserwählen lassen muss, sondern ich bin eigentlich auch ein sehr offensiver Typ und finde sehr viele Leute mehr oder weniger sympathisch, und wenn ich jemand auch sympathisch finde, auch aus der Nichtstotterer-Szene und mit dem man täglich im Leben zu tun hat, das lasse ich dem anderen genauso spüren, und da habe ich jetzt nicht irgendwie Angst, wie komme ich jetzt darüber, weil ich einen Sprachfehler habe, sondern da gehe ich einfach drauf los, und der Sprachfehler steht dann für mich eigentlich eher an der zweiten Stelle. Wenn ich jemand mag, dann sage ich ihm, du, ich mag dich, oder du bist mir sympathisch, oder ja.
Ja, man bleibt ja mit demjenigen dann auch in Kontakt oder halt nicht.
Eben.
Also ich kann es ja dann auch auswählen, ob ich mit demjenigen im Kontakt bleibe oder halt nicht. Also von daher, aber man weiß vielleicht langjährige Freundschaften mehr zu schätzen, auch wenn man sich nicht oft sieht. Aber man weiß, da ist jemand, und wenn man halt Hilfe braucht, dann kann man da hingehen. Also das finde ich halt schon wichtig. Ob jetzt das Stottern da was mit zu tun hat, weiß ich jetzt nicht, weil ich kenne es ja nicht anders. Würde ich jetzt mal sagen.
Habt ihr das denn schon erlebt, dass ihr so das Gefühl hattet, man ist sich gegenseitig sympathisch. Es gibt so diesen ersten Kontakt, so, ah ja, da ist jemand, der könnte mich interessieren. Ich finde, dass sowas gibt es immer, wenn man jemanden noch nicht kennt. Und der andere sendet die gleichen Signale und dann kommt das Stottern und der Kontakt bricht ab. Hast du sowas schon mal erlebt oder gibt es das eigentlich nicht?
Also ich weiß nicht, ob es wegen dem Stottern war oder nicht, weil ich kenne es halt nicht anders. Also viele, da ich ja manchmal relativ flüssig rede und zwischendurch ist da mal ein Block, viele gucken denn und denken, was hat sie denn jetzt wieder? Die fragen mich dann auch, Mensch, was ist denn jetzt mit dir los? Und ich sage, ich stotter halt. Ach so, okay, nicht so wild. Und dann wird halt weitergequatscht. Ich weiß halt nicht, ob man sich halt nicht sympathisch ist wegen dem Stottern. Das kann man halt schlecht einschätzen. Da gibt es halt keine Umfrage für. Müsste man vielleicht mal machen. Und von, weiß nicht, ob der Micha zu dem Thema noch was sagen möchte. Micha, du bist ja so außen vor. Sag auch mal was.
Ich bin heute ein bisschen ruhiger, weil so viel los ist in dem Studio, da kann ich mich mal beruhigt zurücklehnen und mich auf meine Regler konzentrieren hier. Mir geht es so, dass ich auch ein bisschen unklar bin mit dieser Diskussion gerade. Also ich habe zum Beispiel eine meiner engeren Freundinnen so kennengelernt, dass wir uns unterhalten hatten und dann wollte sie wissen, wie ich heiße. Und dann habe ich, glaube ich, bei dem eben von Micha einen Blog gehabt und dann wollte sie wissen, ob ich nicht wüsste, wie ich heiße. Und dann sage ich, ich weiß ja wohl, wie ich heiße, ich habe nur einen Sprachfehler, manchmal bleibe ich hängen. Und dann hat sie mir angelacht und hat gesagt, ja, das ist ja nicht so schlimm, es wäre viel schlimmer, wenn du nicht wüsstest, wie du heißt. Und wir sind seitdem sehr eng befreundet und sie sieht nicht das Sprechen, sondern den Mensch dahinter und das Wesen dahinter. Und das ist, denke ich, das Allerwichtigste, dass man sein offenes Wesen behält. Und dann ist es wurscht, ob man nur einen Arm hat oder ob man brüchig spricht oder ob man schlecht hört oder was auch immer, weil jeder hat irgendwas. Die einen haben halt die Probleme ganz offenbar, dass man sie vor sich herträgt, so wie wir, dass man es gleich merkt oder gleich spürt. Die Probleme der anderen nimmt man vermutlich nicht gleich wahr, aber irgendwas hat jeder. Von daher, das ist das Wesen meiner Meinung nach das Wichtige und nicht den Mangel, den man vielleicht gleich sieht oder erst später sieht.
Ein Stück Reggae gegen den Winterblues. Das war Funky Kingston von Toots and the Maytals. Wir machen weiter in unserer Radiosendung. Wir haben die ersten zwei Sendungen diesen Jahres ein bisschen abgehakt, durchgemacht. Jetzt kommen wir zur dritten Sendung. Die war am 29. September. Das war eine Infosendung zum Thema Stottertherapien. Wir haben uns gedacht, wir haben schon lange nicht mehr im Radio informiert, was es alles gibt an Therapiemöglichkeiten. Und haben das zum Anlass genommen, dann mal gründlich zu recherchieren oder auch einen Informationsaustausch zu machen. Und am Anfang dieser Sendung stand einfach mal zu informieren, was ist Stottern überhaupt? Wann spricht man davon, dass jemand stottert? Was gibt's für Stottersymptomatiken, Primärsymptomatiken, Sekundärsymptomatiken? Und was gibt's grundsätzlich für Wege, da ranzugehen und das zu bearbeiten? Da hören wir einfach mal rein. Grundsätzlich ist Stottern eine Störung des Redeflusses, welche durch häufige Unterbrechung des Sprechablaufs oder durch Wiederholung von Lauten oder anderen Wortteilen gekennzeichnet ist. Man spricht oder unterscheidet hierbei äußere Symptome und innere Symptome, wobei es bei den äußeren Symptomen wiederum eine Untergliederung gibt in primäre und sekundäre Symptome. Bei primären Symptomen zählen rasche Wiederholungen von Lauten, Silben oder Wörtern, das nennt man klonisches Stottern, Verlängerung von Lauten, sogenannte Wortdehnungen oder stumme oder hörbare Blockaden, die nennt man dann tonisches Stottern. Das war hier sehr eindrucksvoll zu hören, wie das klingt. Bei sekundären Symptomen spricht man von Vermeidungs- oder Fluchtverhalten. Vermeiden dient dazu, Wörter oder laute Sprechsituationen zu vermeiden und der Sprechstörung im Voraus auszuweichen. Im Gegensatz dazu dient Fluchtverhalten dazu, auftretende primäre Symptome zu überwinden. Erhöhte Anspannung der Sprech- oder anderer Muskulatur ist dann zu beobachten. Grimassen sind vielerorts zu beobachten. Oder ruckartige Bewegungen können ebenso zu diesem Fluchtverhalten gehören. Dann gibt es des Weiteren noch die inneren Symptome, sind solche, die für den Zuhörer nicht direkt beobachtbar sind. Hierbei handelt es sich um negative Gefühle, Gedanken oder Einstellungen, die als Reaktion auf die Sprechstörung entstehen. Häufige innere Symptome, die daraus resultieren, sind Angst, Scham oder Minderwertigkeitsgefühle. Zum Verlauf bzw. zur Prognose kann man sagen, das Stottern beginnt immer vor dem 12. Lebensjahr. Die Hälfte der Betroffenen bei der Hälfte der Betroffenen zwischen dem 3. und dem 4. Lebensjahr, bei 90% vor dem 6. Lebensjahr. Ein Großteil der stotternden Kinder verliert die Störung bis zur Pubertät. Bei Mädchen beginnt das Stottern früher, sie verlieren es aber auch mit größerer Wahrscheinlichkeit wieder. Nach der Pubertät ist eine vollständige Remission bzw. Zurückbildung unwahrscheinlich bis unmöglich. Eine Verbesserung mit oder ohne Therapie kommt aber in jedem Alter vor. Bei älteren Kindern und Erwachsenen beträgt die Anzahl der stotternden Menschen etwa 1%. Bei Kindern beträgt das Verhältnis von Jungen und Mädchen etwa 2:1, also mehr Jungs. Das entsprechende Verhältnis bei Erwachsenen beträgt 4:1 oder 5:1. Das heißt, bei Erwachsenen ist die Anzahl der Männer wesentlich höher als bei Frauen. Was noch zu sagen ist, dass bei Personen mit neurologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Epilepsie, häufiger Sprechstörungen auftreten. Ja, wir wollen heute ja über verschiedene Therapiemöglichkeiten berichten, Therapieansätze berichten. Die Fachliteratur unterscheidet da im Wesentlichen 4 Ansätze oder 4 Möglichkeiten. Ich will jetzt mal vorstellen im Allgemeinen. Das erste, wir hören dann hinterher noch im Einzelnen von den Kollegen hier, wer welche Erfahrungen gemacht hat, was es sonst noch so gibt oder wie das im Einzelnen dann abläuft. Der erste Therapieansatz wäre der Modifikationsansatz, auch Nichtvermeidungsansatz oder Non-Avoidance auf Neudeutsch, ist ein verhaltenstherapeutischer Ansatz, der basiert auf der Annahme, dass Stottern grundsätzlich nicht heilbar ist, da die neuronale Grundstruktur des Sprechens eines Erwachsenen mit ihren motorischen, psychogenen und teilweise neurotischen Einflüssen so weit ausgeprägt ist, dass grundlegende Änderungen unmöglich sind. Der Ansatz zielt von daher primär darauf ab, dass die stotternde Sprechweise anzunehmen, mit ihr leben und sie explizit modifizieren zu lernen. Die Vorgehensweise ist verhaltenstherapeutisch angelegt und umfasst Aspekte wie Annahme und Identifikation, Desensibilisierung, Pseudostottern, Modifikation der Symptomatik oder Situations- und Kommunikationstraining. Der Ansatz wurde in den 30er Jahren in den USA entwickelt, an der University of Iowa. Hauptvertreter dieser Richtung ist der US-Amerikaner Charles Van Riper. Von dieser Therapie, wie gesagt, hören wir nachher auch noch ausführlich was. Er ist einer der Begründer der Logopädie in den USA und ein Großteil seiner Schriften befasst sich mit dem Thema Stottern. Zweiter wichtiger Ansatz ist der sprechtechnische Ansatz, auch Fluency Shaping Ansatz genannt. Ist ein Ansatz, der sich im Hinblick auf Anleihen aus der Gesangs-, Atem- oder Stimmtechnik auf das Erlernen einer neuen Sprechweise richtet. Ausgehend von der Beobachtung, dass die Mehrheit der Stotternden beim Singen oder beim Sprechen im Chor keine Probleme hat, werden klangvolleres Sprechen, Tongebung, Atemtechnik und rhetorische Aspekte eingeübt. Die Begründer sind hier Karl Hartlieb, Oskar Hausdörfer, Ronald Murden, M-U-I-R-D-E-N, Erwin Richter und andere und wer für hierzulande mehr bekannt ist, wahrscheinlich ist Leonard Del Ferro. Da hören wir, glaube ich, heute nichts dazu, zu dem Thema Del Ferro. Wobei, wir wollten einfach mal darüber informieren, auf jeden Fall, dass es das gibt. Dritter Ansatz ist der mentale Ansatz, mit dieser überwiegend mentalen, gedanklichen Methode, die ihren Ursprung im Leistungssportbereich hat, soll das Sprechen angstfrei in geordneten Bahnen neu und natürlich gelernt und die alten Stotterstrukturen überlernt werden. Durch regelmäßiges Lesen und Umsetzen der autosuggestiven und wohltuenden Leitsätze soll das Unbewusste in die gewünschte Richtung eines individuellen und flüssigen Sprechens gebracht werden. Das ist ganz interessant, weil wir hatten gestern Abend in unserem Gruppenabend auch diesen Ansatz mit der Autosuggestion und haben da was dazu gehört, zu dem Thema. Dann gibt es in der vierten und letzten Gruppe weitere Ansätze, die aber wahrscheinlich nicht so im Vordergrund stehen, sind therapeutische Ansätze, die fokussieren Atemtechnik, Stimmgebrauch, Klangerzeugung oder arbeiten mit Hilfsmitteln wie Hypnose. Allerdings ist man in der Fachwelt uneins über die Wirksamkeit dieser Ansätze, obwohl in der medialen Öffentlichkeit immer wieder geheilte Klienten vorgeführt werden. Das ist auch sehr wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen. Nach aktuellen Erkenntnissen ist eine vollständige Heilung als absolute Symptomfreiheit in allen Situationen beim Stottern, insbesondere im Erwachsenenalter, schwer oder nicht erreichbar. Also das ist sehr wichtig, dass man das weiß. Also eine Wunderheilung gibt es in der Regel nicht. So, jetzt haben wir ein bisschen was drüber gehört, worüber wir hier reden eigentlich. Jetzt machen wir noch ein Stück Musik und dann frage ich mal in die Runde, wer hier schon einschlägige Erfahrungen gemacht hat mit Stotter. Therapieren. Wir hören von der Cupid Tube Army, wir gehen ein bisschen in die 80er zurück, oder Anfang der 80er sogar, oder Ende der 70er, bin mir gar nicht so ganz sicher. Tube Army, Steel and You. Tube Army. So, jetzt haben wir mal einen groben Überblick gehört, was es überhaupt gibt für Stotter-Therapie-Möglichkeiten. Jetzt frage ich mal meine zwei Mitstreiter in der Runde her, wer mag denn berichten, was er schon gemacht hat an Stotter-Therapien? Vielleicht mag der Simon anfangen.
Also ich kann anfangen, ich habe schon einiges probiert, war auch Wochenendseminaren zur Naturmethode, war bei der Ropana-Methode schon ein Wochenende und bei noch drei andere Sachen, bin dann vor einigen Jahren über Kontakte zu unserer Gruppe zu einer Lokopädie-Ausbilderschule hier in Stuttgart bin ich dann zu Van Reiper gekommen, habe das dann auch circa drei Jahre gemacht als mehr oder weniger Versuchskaninchen für angehende Lokopädinnen unter fachlicher Anleitung natürlich, also ganz seriös. Hat mir sehr gut gefallen und ich denke, das ist das, was mir schlussendlich mich auch weitergebracht hat, auch von meiner Sprechfähigkeit her, von meiner Sprechsicherheit her, von meinem Selbstbewusstsein her. Und also ich für mich habe entdeckt, dass dieser Van Reiper Ansatz, der Nichtvermeidungsansatz Van Reiper, der nachhaltigste Ansatz ist, den ich kenne, und deswegen ist er für mich der richtige. Aber ich denke, die Therapie für jede gibt es nicht. Jeder muss aus dem Vielzahl an Möglichkeiten seine Therapie finden. Ich habe sie in Van Reiper gefunden. Es gibt aber auch noch 100, 200 andere, die auch nicht falsch sind. Also muss jeder einfach gucken, sich informieren. Und das kann man am besten in einer Selbsthilfegruppe, weil da doch viele Leute sind, die schon unterschiedliche Therapieformen gemacht haben, die sich da ein bisschen auskennen. Deswegen, wer Informationen braucht, kommt zu uns, redet mit uns, dann erfahrt ihr auch persönlich, gut, muss ganz klar sagen, das sind keine fachlichen Meinungen, das sind persönliche Erfahrungen, persönliche Meinungen, und das ist meine persönliche Meinung.
Also, hier spricht wieder Jörg, und meine Erfahrungen sind die folgende. Ich habe mit 16 bis 18, sogar knapp bis 19 Jahre, viele Jahre eine Kinderpsychologin besucht, die sich von der Seite manchmal nähern wollte, kam aber wenig dabei heraus. Vielleicht alles Mögliche hat man über sich und seine Familie erfahren, aber nicht unbedingt Thema Schlern, kam man da nicht besonders viel weiter. Dann ist die Sache wieder eingeschlafen. Dann war mein nächster Kontakt zu dem, was ich jetzt rückblickend als Wunderheiler bezeichne, in diese verrufene Sparte. Greifenhofer in Paderborn habe ich gemacht. Ist also eine Therapie, die also durchaus also auch bei Günter Jauch des Öfteren mal kommt, so am Stern-TV, kurz und bündig mal vorgestellt wird, wieder mal als Wundertherapie. Sie hat mir insofern schon etwas geholfen, als dass ich mit danach war ich sehr flüssig, keine Frage, das ist danach wieder etwas ebbt, das ist aber völlig normal. Aber ich habe an sich da eigentlich gelernt, dass ich eigentlich durch eine richtige Atmung, ich eigentlich aus fast jedem Block wieder herauskommen. Das war eigentlich das langfristig, was mir das gebracht hat, die Therapie. Letzten Endes sage ich zu mir immer oder über mich immer, mein Problem ist, dass mein Leidensdruck eigentlich nicht allzu groß ist. Und deshalb mache ich eigentlich keine Therapie mehr mit 100%, weil mein Leidensdruck einfach nicht so groß ist. Ich weiß aber, dass ich mit Elemente, die Richtung Naturmethode, Hausdörfer gehen, könnte ich komplett flüssig sprechen. Ich muss nur in jedem Satz eine kleine Dehnung einbauen oder auch mal die Stimme heben oder senken. Wenn ich das einmal pro Satz machen würde, wäre nicht groß auffallend, aber ich würde für meine Verhältnisse verdammt flüssig sprechen. Aber nicht mal zu dem kann ich mich durchraffen, mit aufraffen, weil, wie gesagt, mein Leidensdruck momentan eigentlich nicht mehr allzu groß ist, wobei ich an für sich auch eigentlich ein Verfechter mit der Meinung bin, die beste Therapie ist das Älterwerden. Je älter man wird, desto ruhiger und gelassener wird man. Man findet seinen Platz im Leben und damit auch wird auch die Sprache der Schüler deutlich verbessert. Das ist also eine Erfahrung, die also nicht nur ich gemacht habe, also die sehr viele andere gemacht haben. Also das ist, glaube ich, nachher zwar die am längsten andauernde Therapie, aber die eigentlich auch, die aus meiner Sicht die größten Erfolgsaussichten hat, was natürlich noch nach für einen 14- bis 18-Jährigen, der nachher stattfindet, natürlich keine Perspektive ist, ihm zu sagen, in 30 Jahren hast du es überstanden. Okay, das war's aus meiner Sicht.
Ja, ganz so einfach ist natürlich nicht, das ist natürlich auch die Frage, wie schwer dann oder wie der Schweregrad ist der Behinderung. Ja. Aber ich denke, ganz wichtig ist, was man dazu für eine Haltung entwickelt, wie du auch schon gesagt hast, Jörg, wenn man dauernd versucht, runterzuhalten und sich Druck zu machen, dann ist man, glaube ich, nicht auf dem richtigen Weg. Man muss, glaube ich, den Druck ein bisschen wegnehmen. Wir spielen jetzt Musik zum Thema Druck, Too Much Pressure von der Gruppe Selector. The Selector, Too Much Pressure. Wir haben gerade viel gehört über Stottertherapien. Wir haben uns gerade auch nochmal drüber unterhalten, während die Musik lief, dass es ganz wichtig ist, dass man nach der Therapie nicht allein gelassen wird, sondern dass man das, was man gelernt hat, dass das so anwendbar ist, dass man es auch mit ins normale Leben nehmen kann. In dieser Radiosendung hatte der Manni dann eine sehr interessante Literatur dabei und da möchte ich gerne mal einen Ausschnitt rausziehen, und zwar war das ein Buch, wo es auch darum ging, um Menschen, der viel ausprobiert hat und dann letztendlich doch seinen eigenen Weg gefunden hat. Wir hören mal rein.
Ja, ich dachte, bevor ich aus meinem eigenen Leben bezüglich der Desensibilisierung erzähle, lese ich erstmal was vor aus einem sehr schönen Buch, was mir letztens in die Finger gefallen ist. Es nennt sich An einen Stotterer und kommt von der Speech Foundation of America und heißt im Original To the Stutterer. Und hier lese ich etwas vor von dem Herrn Henry Freund. Der Titel heißt Selbsthilfe nach erfolglosen Therapien. So, wie die meisten erwachsenen Stotterer in unserem Lande bist du wahrscheinlich irgendwann einmal einer bestimmten Therapieform unterzogen worden. Diese Therapie ist entweder völlig... Entschuldigung, diese Therapie ist entweder völlig wirkungslos gewesen oder sie hat nur zu einer zeitweiligen Besserung geführt. Vielleicht hat sie sogar zu einer Heilung geführt, der nur ein Rückfall folgen konnte. Eine solche Erfahrung hat in dir vielleicht einen gewissen Pessimismus hervorgerufen bezüglich der Möglichkeit einer wirkungsvolleren Behandlung. Oder sie hat in dir vielleicht den Wunsch nach dem Wunder der perfekten Heilung, die jede Spur des Stotterns ausmerzen würde, gestärkt. Beide Haltungen sind ungerechtfertigt. Für alle, die pessimistisch bezüglich der möglichen Hilfe sind, mag es ermutigend sein zu hören, dass einige Stotterer sich selbst helfen konnten, entweder trotz oder möglicherweise wegen wiederholter, erfolgloser Behandlungen. Entschuldigung, dass ich so schnell war. Einige Autoren dieses Buches wollen dir spezifische und praktische Ratschläge für schwierige Zeiten geben. Ich möchte dir kurz beschreiben, wie ich selbst versucht habe, mir nach vielen erfolglosen Behandlungen zu helfen und von welchen Grundsätzen ich dabei ausgegangen bin. Es handelt sich dabei um meine eigene, rein persönliche Art der Selbsthilfe und sollte nicht als Vorschrift dienen, die streng zu befolgen ist. Jeder Einzelne muss seinen eigenen Weg gehen. Für alle, die überaus optimistisch sind, sind ein paar Worte der Vorsicht angebracht. Ich spreche bewusst nur von Verbesserungen und nicht von Heilungen. Ich bin der Ansicht, dass man für den erwachsenen Stotterer bestenfalls eine langfristige, vielleicht sogar lebenslange Besserung erwarten kann, die ihn zu einer weniger unglücklichen und gesellschaftlich weniger zurückgezogenen Person macht. Das ist keine perfekte Heilung. Normalerweise bleiben Spuren von der Störung zurück und es treten Rückfälle ein. Das gilt in gleicher Weise für die, die von anderen behandelt worden sind und für die, die sich selbst behandelt haben. Mir scheint, dass jene früheren Stotterer, bei denen wirklich keine Spur vom Stottern zurückgeblieben ist, nicht infolge von Planung und bewussten Anstrengungen aufgehört haben zu stottern, sondern tatsächlich aus der Störung herausgewachsen sind, ohne zu wissen, wie und warum. Ihre Heilung ist, wie wir sagen, eine spontane Besserung und nicht das Ergebnis einer Therapie. Ich bin wirklich ein starker Stotterer gewesen und ich bin während meiner ganzen Schulzeit als Medizinstudent und auch noch nach der Graduierung ohne Erfolg von führenden europäischen Autoritäten behandelt worden, ohne das Wissen, das ich infolge all dieser wirkungslosen Therapieversuche erworben habe, wäre es mir jedoch wahrscheinlich nie gelungen, mir selbst zu helfen, das Schlimmste von meinem Stottern zu bewältigen. Als 8-jähriges Kind habe ich eine kurzzeitige und fast wunderbare Besserung erfahren, indem ich eine glatte, melodische Sprechweise mit langgezogenen Silben verwendete. Sätze wurden wie Einheiten ausgesprochen. Es war eine dem Singen ähnliche Sprechweise. Ich hatte festgestellt, dass ich diese Methode ganz einfach und voller Vertrauen in Gegenwart von Fremden anwenden konnte, wenn mein Therapeut bei mir war. Aber er hat mich nur selten begleitet und er hat nie systematisch versucht, den Bereich von Situationen, die ich meistern konnte, zu vergrößern. Ich bin als geheilt nach Hause gekommen und schnell rückfällig zu werden. Die zwei nächsten Autoritäten haben ihre Therapie streng innerhalb der Wände ihres Büros angewandt. Der erste ist nach vielen Tricks und viel logischer Überredungskunst schließlich auf rhythmisches Sprechen gekommen. Wieder verspürte ich eine fast wunderbare Erleichterung. Doch ist kein Versuch gemacht worden, mir zu helfen, dies in Gegenwart von anderen anzuwenden. Der letzte Therapeut lehnte meine Bitte, mich in wirkliche Lebenssituationen zu begleiten, rundweg ab. Ich sollte den Mut haben, das allein zu tun. Meine zahlreichen Versuche, Personen allein anzusprechen und meine Angst vor dem Stottern zu besiegen, endeten alle mit Misserfolg und mein Stottern wurde schlimmer. Aus bitterer Erfahrung habe ich gelernt, wie sinnlos es ist, dem Stottern etwas abzuverlangen, ohne ihm eine helfende Hand zu reichen. Was ich brauchte, war nicht eine Autorität, sondern ein Freund und Mitarbeiter, der echt an mir interessiert war und bereit war, mir zu helfen. Glücklicherweise habe ich einen Bruder, der dieser Freund sein konnte. Im Alter von 35 Jahren habe ich meine Praxis als allgemeiner Arzt aufgegeben und bin zur Weiterbildung und Spezialisierung und so weiter und so weiter. Also das so als Beispiel für dieses Buch, das kann ich echt empfehlen. Da schreiben eine ganze Latte von Leuten, die früher selber gestottert haben oder immer noch stottern und sich eingehend mit dem Thema befassen, ihre Lebensgeschichte, ihre Sichten dazu und kann ich empfehlen an einen Stotterer.
Ja, das war nochmal sehr interessant zu hören, dass es wirklich so ist, dass es viele Therapiemöglichkeiten gibt, dass es aber sehr, sehr wichtig ist, dass man das, was man dort lernt, mit rausnehmen kann ins Leben, dass man da nicht allein gelassen wird. Und grundsätzlich denke ich, muss jeder seinen eigenen Weg finden. Man kann ja aus jedem Angebot oder jeder Lehrform kann man sich was für sein Leben rausziehen und muss dann seinen eigenen Weg draus finden. Oder wenn der erste Versuch nicht klappt, vielleicht auch einen anderen Weg einschlagen. Und es ist eine ganz gute Überleitung zur nächsten Musik. Das spielen wir von Blondie, One Way or Another. So, wir haben jetzt am Schluss, wir haben noch etwa 10 Minuten, noch einen Infoblog, was wir so machen bei uns in der Selbsthilfegruppe in Stuttgart, wie unser Programm das erste Halbjahr 2012 aussehen wird. Vielleicht noch eine kleine Info über die Highlights vom letzten Jahr. Und dann ganz am Ende gibt es noch einen Infoblock mit Adressen und dann sind wir auch schon durch für heute. Für die erste Runde gebe ich mal weiter an den Simon.
Ein kurzer Ausblick auf die Highlights des ersten halben Jahres 2012. Wir treffen uns jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 19.30 bis 21.30 in den Räumen der KISS in der Tübinger Straße. Adressen kommen nachher vom Jörg. Kurz paar Highlights. Wir starten am 11. Januar ins neue Jahr mit Fragen und Antworten, beziehungsweise Rückblicken und Plänen. Da gibt es unter anderem einen Videoabend, einen Spieleabend. Es wird eine Bilderausstellung geben, sagen vielleicht auch nachher noch was dazu. Es gibt aber auch offene Abende, einfach auch Gesprächsabende, wo man einfach mal sich den Kummer von der Seele reden kann. Es sind Stimmtherapien geplant, ein Yogaabend, Schlagabtausch, natürlich wieder ein Sommerfest. Ja, das sind die Highlights, ganz kurz und knapp. Der Rest steht alles auf unserer Homepage, aktuell gepflegt vom Michael. Ich gebe weiter an den Jörg.
Ja. Ich darf jetzt noch ein paar redaktionelle Sachen vorlesen. Die Redaktion Stotterfunk, da ist unser Ansprechpartner, der Michael Reichert, der auch den heutigen Abend geleitet hat. Wir haben ein Postfach am Freien Radio für Stuttgart, aus dem Grund die Adresse ist hier Freies Radio Stuttgart, Riekestraße 24, 70190 Stuttgart, E-Mail info@stotterfunk.de, Homepage www.stotterfunk.de, Telefon im Studio 0711 64 00 44 4. Hier können die letzten Sendungen heruntergeladen werden, allerdings ohne die Musik. Es gibt auch die Programmhinweise für die nächsten Sendungen unter www.stotterfunk.de. Unsere Gruppe in Stuttgart, da ist die Ansprechpartnerin, die Anja Frey, wie Simon vorher schon sagte, jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat, nicht jedoch in den Ferien, jeweils von 19.30 bis 21.30 in der KISS Stuttgart, Tübinger Straße 15. Danach gemütliches Beisammensein, je nach Lust und Laune, mal kürzer, mal länger. Und wir freuen uns natürlich auch dort über jedes neue Gesicht. Die Kontaktadresse hierzu, Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen, kurz KISS Stuttgart. Posteinschrift KISS Stuttgart, zu Händen Stotterer Selbsthilfegruppe Stuttgart, Tübinger Straße 15, 70178 Stuttgart, Homepage www.stottern-stuttgart.de oder bei Fragen und Anregungen auch direkt telefonisch an Anja Frey 0711 305 4024, bzw. Ihre E-Mail-Adresse anja.frey@stottern-stuttgart.de. So, das waren meine schriftlichen Sachen.
Ein Highlight, haben wir jetzt gar nicht, auch keine Zeit mehr. Es wird eine Bilderausstellung zum Thema Stottern geben. Nächstes Jahr im Zeitraum von Mai bis Juli. 3 Monate lang, da laufen die Planungen aber noch. Wir werden euch hier im Stotterfunk und natürlich auf unseren Homepages darüber informieren. Und auch, ich denke, in der Presse wird es kommen.
Wir machen jetzt noch gut zwei Minuten Musik mit Reverend Horton Heat, Rumble Strip, und dann verabschieden wir uns von euch. So, Reverend Horton Heat nochmal zum Schluss. Was noch zu sagen wäre, das erste Treffen der Stuttgarter Selbsthilfegruppe ist wieder am 11. Januar. Und die erste Radiosendung für den Stutterfunk im nächsten Jahr kommt am 29. März. Wir senden dann noch am 31. Mai, 30. August und 29. November. Das Programm legen wir im Januar fest, da machen wir ein Redaktionstreffen und dann informieren wir übers Internet natürlich, dass ihr wisst, was da auf euch zukommt. So, wir verabschieden uns jetzt von euch für dieses Jahr. Mein Jahr war persönlich sehr, sehr umtriebig, sehr, sehr abwechslungsreich. Es könnte nächstes Jahr ein bisschen ruhiger werden. In der Selbsthilfe hatten wir das ein oder andere Highlight. Ein Highlight aus meiner Seite war der Radlton, den wir gemacht haben. Eine Radtour, die der Jörg organisiert hat. Da informieren wir auch auf der Homepage drüber. Und ich freue mich auf ein abwechslungsreiches neues Jahr, wie gesagt. Und geht mal weiter an den Simon.
Ja, auch auf mich hat das zurückliegende Jahr sehr bewegend, sehr auch größere Highlights hier. Top wechseln wir immer, auch in der Gruppe Bars haben wir Highlights, wie der Michael schon gesagt hat. Ich hoffe und wünsche mir für das Jahr 2012 auch etwas mehr Kontinuität, also etwas, dass es etwas ruhiger wird, dass es aber auch Highlights birgt. Und ich bin gespannt, was uns da erwartet, auch politisch. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich gebe an der Jörg Meller.
Also, ich muss einfach feststellen, je älter man wird, desto schneller rasen die Jahre an einem vorbei. Also wirklich immer so, hätte ich mal vor 15 Jahren da noch nicht gedacht, aber es ist wirklich so, die Zeit, die rast so schnell vorbei. Auch ich hatte dieses Jahr beruflich mit einigen Wechsel zu bewältigen, ganz gut. Privat auch noch. Ziehe ich dann noch im Januar in eigene Verbände ein, also da war auch noch was geboten, wird dann nächstes Jahr hoffentlich auch der Part in die Beine gehe. Mit das allerdings werde ich dann nächstes Jahr verstärkt einsteige, wieder bei der Bundesvereinigung der Stotterer Selbsthilfe mit der Arbeit, so wie es aussieht, und da werden wir uns unserem Thema Erförderung und Beruf ganz intensiv widmen, und es gibt mit Sicherheit für nächstes Jahr ein großer Schwerpunkt meiner Arbeit ehrenamtlich. Danke.
Okay, wir schließen für heute. Wir verabschieden uns von euch für dieses Jahr. Verantwortlich für die Sendung war ich heute, Michael Reichert, mein Name. Wir wünschen euch allen ein gutes neues Jahr, guten Rutsch. Möge das neue Jahr gut zu euch sein und schließen mit der Mediengruppe Telecommander. Alles bleibt besser, und so soll es auch nächstes Jahr sein. Tschüss, macht's gut.